B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Achterbahnfahrt an der Börse geht heute weiter.
Und heute Morgen ging die Talfahrt weiter.
Der Ausverkauf der Aktien geht weiter an der
Börsencrash auf Raten geht heute weiter.
Der Ausverkauf der Aktien geht weiter
bei der
Börsencrash auf Raten. Achterbahnfahrt weiter.
Auch die Redaktionskonferenz geht jetzt nicht weiter, sondern sie fängt an. Heute mit Lena Lotte Stärk aus der Online-Redaktion ist Anja Stöcker da.
Hallo.
Uns zugeschaltet aus Stuttgart sind Uwe Seile und Tobias Ortmanns von HORADS, dem Hochschulradio Stuttgart.
Hallo.
Schön ausgesprochen. Hallo.
Wir wollen gerne wissen und darüber sprechen, also wir reden über viele Dinge, wir reden über Stuttgart, was man da im Sommer so veranstalten kann. Wir wollen aber auch noch ein bisschen über das Tagesthema heute in der Radio Wissen sprechen, wo es darum ging, wie echt eigentlich Geld ist. Es ging nämlich darum, um alles das, was jetzt an der Börse passiert, um Absturz und die Wirklichkeit. Und wir haben gerade eben schon damit angefangen. Wir wollen jetzt mal so den privaten Check da machen. Also bitte die Portemonnaies auf den Tisch. Ich weiß jetzt nicht, Tobias und Uwe, ob ihr eure Portemonnaies mit rein ins Studio nehmen konntet in Stuttgart.
Ja, das ist auch hier erlaubt.
Der Schwabe hat sein Portemonnaie immer dabei.
Ja, ja.
Wie gut, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass wir eure Unterstützung haben. Da können wir nämlich ganz schön viel jetzt lernen, Anja, glaube ich.
Ich glaube auch und ich kann schon mal für mich sagen, ich habe es echt nötig auch.
Ja, also ja,
vernünftige Sachen zu lernen.
Also wenn wir über das echte, ich meine so echtes Geld, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so Münzen und der Schein, der ist ja dann doch realer als die Karte.
Mhm.
Was habt ihr an Scheinen dabei?
Hui. Also ich bin so verrufen als der Captain Kleingeld. Also ich habe immer zu viel Kleingeld dabei, weil ich das, keine Ahnung, und 50-Euro-Schein. Also relativ viel heute. Sieht gut aus. Uwe, du zählst genau durch. Uwe ist der Schwabe von uns beiden, der zählt genau durch.
Also ihr wolltet Scheine wissen. Also ich habe sage und schreibe 120 Euro dabei.
Ui.
Oh, wow.
Ja, das verwundert mich auch. Finde ich auch gut. Aber ich finde es auch gut. Also man hat immer gerne Bargeld dabei, weil diese Elektronik funktioniert ja auch nicht immer. Also es ist ja nicht nur virtuelles Geld, sondern wer steht schon gerne an der Kasse, wenn dann auf einmal die Karte streikt? Ich stehe auf Bargeld.
Bei mir
und es ist nicht rückverfolgbar.
46,12 oder so und noch ein US-Cent-Stück.
Das ist doch auch schön, wenn man solche Fundstücke dann im Portemonnaie findet. Bei mir sind es 50 Euro und dann auch sehr viel von diesem 2 Cent, 1 Cent, 5 Cent Zeug.
Wie wirst du das dann los eigentlich? Also ich habe so ein Glas.
Mhm.
Und jetzt ist es voll und jetzt steht ein zweites Glas daneben. Und du?
Du sammelst sich ein Portemonnaie an. Wer von euch beiden war nochmal der Captain Barge?
Kleingeld, ja, das bin ich. Ja, ja. Ich habe auch versucht,
Tobias,
letztens,
ne,
das mal umzutauschen bei meiner Haus- und Hofbank, aber
ja,
das war nicht so einfach möglich. Und da meinte die Frau an dem Schalter, also ich sollte doch nochmal, ich würde mich ja fast strafbar machen, weil so viel Kleingeld darf man gar nicht zu Hause haben.
Ach was.
Und es war jetzt kein Zimmer voll und es waren jetzt auch keine Eimer, aber...
Tagobert Duck.
Ja, nee, das ist halt so, dass einmal im Jahr irgendwie wird das dann dahin gebracht. Aber das ist nicht so einfach umzutauschen, da muss man schon auf jeden Fall bei einer spezielleren Bank sein.
Ich habe mich neulich gefragt, ich kann mich daran erinnern, dass ich früher, weil diese Leidenschaft für diese Münzgläser habe ich schon länger, gab es zumindest bei einer Bank so eine Maschine, da konnte man das gläserweise reinwerfen und dann wurde das aufs Konto übermittelt. Wisst ihr, ob es das noch gibt?
Nee, also bei meiner Bank, ich weiß nicht, ob ich den Namen hier nennen darf, aber das ist die Targo Bank.
Mhm.
Bei der Targo Bank geht das nicht.
Die ist früher Citibank.
Genau, die haben ihren Namen gewechselt, das ist jetzt ganz anders.
Erfundenes Wort.
Und bei der Targo Bank kriegt man dann so Plastikrollen, in die man das Geld einfüllt. Es gibt nicht mehr diese Papierchen, in die man das alles so einrollen kann. Und ja, die hatten aber auch nicht alle Plastikrollen vorrätig und ich darf nur als Kunde dieser Bank 8 Rollen in der Woche zurückbringen. Ansonsten nehmen die nicht an und ja, das wird das also auf jeden Fall eine größere Aktion.
Ich würde jetzt mal interessieren, ab welcher Scheingröße sie da auch noch solche Limits haben.
Ja, also ich glaube, die Bank macht alles nur noch so virtuell. Also dass diese normalen Bankgeschäfte gehen nicht mehr. Bei der Deutschen Bank kann man das zum Beispiel auch in so einen Automaten, wie du es eben meintest, einwerfen. Aber diese besagte Bank, die ich habe, die ist nicht dazu
aber ich dachte eigentlich auch, dass es die sowieso nur im Netz gibt.
Selbstverständlich gibt es auch noch viele andere Banken, auf die wir jetzt hinweisen möchten und die sicherlich auch interessante Geräte haben, um Geld zu zählen, um das reale Geld zu zählen. Uwe, ich glaube, du warst das gerade, der du gesagt hast, du gehst lieber mit Bargeld einkaufen.
Ja, sehr gerne.
Und du hast ein richtiges politisches Argument noch benutzt, nämlich Es ist nicht nachvollziehbar, was du gekauft hast. Ist das genau, der Grund?
Oder wo ich war? Nee, es ist nicht ein Hauptgrund, aber das ist für mich ein Grund für Bargeld. Ne? Also das ist ja genau das Gegenteil von der Payback-Karte, wo man eben genau erfasst, was, wann, wo, wie viel gekauft wurde von eben mir. Ist das mit Bargeld? Ja, es sei denn, es ist jetzt doch irgendwie markiert oder sonst was, aber nicht will. Ja, man denke an die guten Kriminalgeschichten, wo die markierten Banknoten ausgegeben werden. Ne?
Und das
nicht rückverfolgbar.
Und das, also ich bin Premium-Kartenzahler. Weil's mir
was heißt das? Entschuldigung.
Das heißt, dass ich total viel mit IC-Karte bezahle.
Okay.
Und das hat auch den Vorteil, wenn ich eine Quittung von irgendeinem Elektrogerät zum Beispiel brauche, die ich natürlich nicht mehr habe, dann kann ich immerhin auf den Kontoauszügen nachvollziehen, wann es denn gewesen sein könnte. Oder auch Steuererklärung oder so. Und ich meine, trackbar bist du ja auch über dein Handy. Oder hast du kein Handy? Gehst du in die Telefonzelle?
Doch, natürlich, aber ich bezahle ja nichts mit meinem Handy. Also das ist natürlich, es soll nicht an der Grenze von Paranoia sein, es ist einfach nur so ein noch Argument. Ich finde, man muss ja auch persönlich dieser Datenflut, die über einen existiert oder auch nicht, ein bisschen zumindest das Gefühl haben, dass man deren Herr ist. Man ist natürlich nicht letzten Endes deren Herr, sobald man einen Facebook-Account hat oder was ähnliches, geht da alles schon flöten. Aber es ist auch ein gutes Gefühl, das zu haben und zu machen und so kleine Sachen mal dagegen zu tun.
Und glaubst du? Entschuldigung.
Wer pfeift denn hier?
Ja, ich habe gerade Flöten und wie akustisch schon bemalt.
Ach, Flöten gehen.
Achso, okay. Ich glaube, das liegt... Jetzt ist es so weit. Ich würde sagen, wir spielen Musik. Ja, dringend.
Dringend Musik.
Ja, genau.
Ja, lass uns doch den heutigen Musikreigen eröffnen mit Anne Brun aus Norwegen. Sie ist eine Liedermacherin, die als Straßenmusikerin in Barcelona angefangen hat und mittlerweile auf großen Bühnen steht, zum Beispiel mit Aha oder Peter Gabriel und auch ihr eigenes Plattenlabel hat, auf dem sie ihre Sachen rausbringt. Und hier ist Do You Remember, ihre aktuelle Single.
Zurück in der Redaktionskonferenz. Wir haben uns gefangen. Wir sprechen heute über Geld und die Realität und offensichtlich führt das bei vor allen Dingen mir und Anja zu hysterischen
Aussetzern,
was etwas damit zu tun hat, dass wir, glaube ich, sehr viel schlechter mit Geld umgehen können. Ich glaube das. Ich werde das auch später begründen, als unsere Gäste Uwe und Tobias von HORAZ, dem Hochschulradio aus Stuttgart. Ich glaube nämlich, die These muss ich jetzt schon absetzen, dass Leute wie ich auch und du, die wir mit EC-Karten bezahlen beim Einkaufen, komplett die Realität verlieren, wie viel Geld wir da ausgegeben haben. Und dass es echt hilfreich ist, wenn du einen Schein in der Hand hast und merkst, wie dieses, also das Geld ist da einfach realer.
Aber?
Und wir haben zu wenig, verdienen zu wenig, als dass wir jetzt irgendwie über, sagen wir mal,
Milliarden
verfügen würden.
Das glaube ich auch, aber ich weiß auch, wenn ich jetzt bestimmte Dinge bar bezahlen würde, dann wären sie wahrscheinlich nicht in meinem Besitz, was ich auch bedauern würde.
Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, Uwe und Tobias, ihr verfolgt sicherlich euer privaten Kontostand, verfolgt ihr auch so das Börsengeschehen?
Also ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Also ich verstehe das auch gar nicht, worüber da wirklich im Endeffekt geredet wird. Ich weiß nur, es gibt es irgendwie gerade nicht gut und es ist passiert irgendwas Schlimmes, aber wie diese Kurse zustande kommen und warum und was diese aufgeregten Menschen da alle machen in Frankfurt. Beispielsweise in Stuttgart gibt es ja auch eine Börse, da habe ich jetzt noch keine Bilder von gesehen, aber das bleibt für mir verborgen, aber ich habe auch nie mich mit BWL oder irgendwie sowas auseinandergesetzt, selbst für solche Leute ist es glaube ich auch schwierig. Uwe, wie ist es bei dir?
So. Ich bin also nicht tief in der Materie, ich bin froh, dass ich ungefähr weiß, wie der DAX zustande kommt und so und dass er sinkt ist schlimm und ein ähnliches, aber... dass ich jetzt auch bis ins Detail verstehe, was hier geschieht und warum nicht, über die oberflächliche Information der Tagesschau hinaus, geht es bei mir, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich glaube, so geht es auch vielen, die diese Finanzgeschichten nicht mehr so genau verstehen können.
Ganz genau, das ist tatsächlich so. Und ehrlich gesagt, das, was ich heute aus unserem Programm mitgenommen habe, ist, dass es nicht schlimm ist, wenn der DAX sinkt. Zumindest nicht für die reale Lebenswelt. Wir haben ein Gespräch geführt heute, also nicht wir, sondern Uli Höhmann, unser Moderator, mit Thomas Heidon, der in Frankfurt an der School of Finance and Management unterrichtet. Und der hat ihn gefragt, was das eigentlich für Auswirkungen auf die reale Wirtschaft hat, wenn da Kurse flöten gehen, wenn alle ganz aufgeregt sind und was das für wirkliche, tatsächliche Auswirkungen für Beschäftigte und so weiter hat. Ich habe einen kleinen Ausschnitt zusammengeschnitten. Das ist nämlich wirklich sehr erkenntnisreich, dieses Gespräch.
Stellen Sie sich vor, Ihr Haus in dem sie wohnen, halbiert sich im Preis. Davon merken sie erstmal gar nichts, bis sie auf die Idee kommen, das Haus zu verkaufen. Also mit anderen Worten, die realen Dinge haben sich nicht wirklich verändert, aber deren Bewertung hat sich verändert. Aber es ist eigentlich nur ein ganz winziger Teil zu den Preisen noch wirklich gehandelt worden. Also in dem Sinne ist es von der Vermögensverwertung richtig, also das sind die Verluste, die gemacht worden sind, aber die realen Effekte sind dann doch deutlich anders, als wenn sie das Geld auf dem Girokonto verloren hätten.
Und wer hat jetzt verloren in der vergangenen Woche und wer hat gewonnen?
Also gewonnen haben wahrscheinlich relativ wenige, die also eben Aktien leer verkauft haben, also sprich sogar unter Shortverkauf, wo man eine Aktie eben veräußert, die man gar nicht besitzt und die sie jetzt billig zurückkaufen können. Verloren haben all die, die Aktien gehabt haben, weil sie eigentlich ein Vermögen haben, was jetzt geringer bewertet wird. Und wenn sie eben an ihr Geld wollen, dann bekommen sie zurzeit dafür weniger.
Und einige wollten eben an ihr Geld und haben deshalb massenhaft verkauft.
Ja, also sagen wir mal so, die Volumen sind jetzt nicht so gigantisch groß gewesen. Ja, es haben viele verkauft, aber der Löwenanteil dürfte eigentlich immer noch bei den vorherigen Besitzern sein.
Aber kann man sagen, das ist einfach jetzt alles nur große Spekulation und hat eigentlich für die einzelnen Unternehmen, deren Kurs jetzt eben sinkt, eigentlich gar nicht so die große Bedeutung?
Also der Effekt ist eher indirekt. Das heißt also, wenn Menschen ein kleines Vermögen haben, dann konsumieren sie auch weniger. Und das hat dann auf diese Weise einen Einfluss auf die Absatzmöglichkeit von Unternehmen.
Und warum gucken wir dann alle so aufgeregt hin, wenn das nur so wenig Bedeutung hat?
Wenig Bedeutung würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist zurzeit einfach sehr interessant, Nachrichten zu produzieren und entsprechend größere Kursbewegungen werden halt gerne kommentiert. Und das, was in den letzten Jahren halt passiert ist, dass die entsprechende Krise im Finanzmarkt durch die Lehman-Pleite dazu geführt hat, dass die Kurswege einfach stärker geworden sind als in der Vergangenheit. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und das wird, glaube ich, noch einige Male in den nächsten Jahren auftreten, dass wir sehr starke Bewegungen insbesondere nach unten sehen werden.
Aber ich höre da bei Ihnen schon so ein bisschen durch, Sie finden die ganze Aufregung eigentlich ein bisschen übertrieben, oder?
Ja, also zurzeit noch. Also ich meine, es ist jetzt relativ stark gefallen. Das Problem ist, dass es aussieht, als ob es so weitergeht. Jetzt wird es langsam wirklich so ein bisschen kritisch. Aber in dem Sinne, dass mal in einer Situation, wo wir relativ hohe Staatsverschuldung haben, wo wir größere Probleme in den USA haben, die Einschätzung der zukünftigen Möglichkeiten der Firmen sich nach unten anpasst, finde ich jetzt nicht so überraschend. Und in dem Sinne, Märkte sind halt hypernervös zurzeit. Ich glaube, daran muss man sich einfach wirklich gewöhnen.
Wie lange müsste denn, weil Sie kritisch sagen, wie lange müsste denn so eine Phase anhalten mit immer weiter sinkenden Kursen, wie wir es jetzt seit einer guten Woche eben haben, damit das ein Unternehmen wirklich spürt?
Ich würde sagen, es ist A, die Phase und B, auf welchem Niveau sich das dann einpendeln wird, nicht? Und entsprechend, wenn wir jetzt wieder zum Beispiel im DAX dramatisch unter 5.000 fallen würden, dann hätte das schon Einflüsse auf die Möglichkeiten in Zukunft von denen Eigenkapital aufzunehmen, weil dann dauert es vermutlich relativ lange, um wieder auf ein akzeptables höheres Niveau zu kommen.
Aber wenn das jetzt ein paar Wochen noch so weitergeht, hat das eigentlich für Unternehmen in Deutschland, die DAX-notierten Unternehmen, nicht wirklich eine Auswirkung?
Also für die eigentlichen realwirtschaftlichen Unternehmen überhaupt keine, weil es ist ja nur die Frage, wie der Besitzer diesen Wert einschätzt. Und der hat sich dann reduziert. In der realen Wirtschaft passiert erstmal eigentlich überhaupt nichts.
Ich bin jetzt fast geneigt, nach dem, was Sie mir erklärt haben, zu sagen, lass die Spekulanten spekulieren, kann dem Rest der Welt egal sein.
Ja, man sollte es sicherlich immer beobachten, das ist ein ganz wichtiger Teil unseres Börsengeschehens, aber ich habe das Gefühl, gerade in den letzten Jahren hat sich der Börsenkurs ein bisschen abgekoppelt von der direkten wirtschaftlichen Entwicklung. Also es ist sicherlich ein Indikator, der ein bisschen sorgenvoll stimmen sollte, aber es ist jetzt nichts, was da direkt durchschlägt und sofort Effekte auf die reale Wirtschaft hat. Da werden Schuldenprobleme deutlich dramatischer.
Das war Thomas Heidorn, Professor für Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance and Management, also kein Mensch, der jetzt sich das so ausgedacht hat. Es ist natürlich auch nicht ganz neu und auch schon bekannt. Ich finde es nur immer wieder erstaunlich und gut zu hören, wie deutlich auch dieser Mensch das gesagt hat. Eigentlich überhaupt gar keinen Effekt auf die reale Wirtschaft, sondern es hat nur was mit Bewertung zu tun.
Ja, klang sehr vernünftig. Solche Stimmen sollte man öfters hören.
Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich dem so 100% zustimme. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin gezwungen, mein Haus zu verkaufen. Ne?
Genau, aber du bist ja nicht gezwungen. Also es ging ja genau darum bei der Bewertung von den Papieren, dass nur ganz wenige Leute überhaupt verkauft haben. Also es wurde gar nicht so wahnsinnig viel gehandelt, wie das immer erschien, sondern es ging um eine rein fiktive Bewertung. Ja, solche Stimmen kann man bei der Radio Wissen zum Beispiel hören. Heute war das Teil unseres Programms. Und was ich auch interessant finde, ist einfach, weiß man eigentlich immer, wie viel seine Sachen so wert sind? Also seid ihr immer informiert darüber, ob ihr jetzt, ihr studiert?
Was denn eigentlich?
Entschuldigung, wir sind schon mit unserem Studium durch.
Ach, ihr seid schon durch, genau. Redaktions- und Programmleiter von Horaz. Aber was habt ihr studiert?
Ich habe Sonderpädagogik und Medienwissenschaft studiert.
Und ich Informationswirtschaft.
Seid ihr immer darüber euch im Klaren, ob wie so eure Finanzlage ist?
Ja.
Wart ihr das während des Studiums zum Beispiel?
Ja, das ist die Sache mit dem Dispo, ne? Also das war dann irgendwann, ja, man kriegt dann schon mal mit, wenn man nichts mehr abheben kann. Ne? Das ist ja schon dann also kurz vor knapp. Aber ansonsten weiß ich schon so immer, was ich ausgebe und bin immer froh, dass immer was aus dem Automaten rauskommt, wenn ich es brauche. Ja.
Also ich muss sagen, ich bin mir nicht wirklich sicher, was ich ungefähr auf dem Konto habe, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht mehr ausgebe, als ich habe. Das ist irgendwie so... Das war irgendwie schon immer so. Ich hatte da noch nie irgendwie so Ausrutscher. Irgendwie funktioniert das so intuitiv bei mir.
Hast du das gelernt? War das was, was dir Vater und Mutter mitgegeben haben?
Ich glaube, das ist was, was ich von klein auf mitbekommen habe ein bisschen. Also vielleicht kommt da hier wieder das Schwabenklischee durch, aber...
ja, schon.
Ja, ja, es ist,
das ist stimmt so, das ja. denn eigentlich, dieses Klischee?
Das fragst du, musst du vielleicht jetzt auch einen Tobi fragen, das vielleicht ein bisschen...
Also jemand, der als Nicht-Schwabe in Schwaben lebt.
Ja. Ja, die sind schon ziemlich genau, aber das ist nicht bös gemeint, so wenn hier aufgerechnet wird oder genau dann auf den Cent auch unter Freunden auch sowas zurückgegeben wird. Ja, aber ich finde das auch keine verkehrte Haltung. Also Geiz, mit Geiz kann man das glaube ich nicht gleichsetzen. So.
Also geizig finde ich eigentlich auch niemanden. Sparsam und wirtschaftlich ja, aber geizig würde ich jetzt auch ehrlich gesagt... finde ich doch sehr negativ. Auch der Schwabe, der über einen anderen sagt, er wäre geizig, das ist wirklich eine schlimme Beleidigung.
Und die Idee, also sagen wir mal, du gehst mit einem Freund in die Kneipe und ihr bestellt einen Wein und dann stellt der Freund fest, er hat kein Geld mehr mit, aus welchen Gründen auch immer. Würdest du dir das dann später zurückgeben lassen oder wäre das dann mehr so, dass du sagst, ach Quatsch, ich lade dich ein und beim nächsten Mal, wenn ich in deiner Situation bin, dann lädst du mich halt ein oder?
Ich würde ihn wahrscheinlich einfach nur so einladen, ohne das zurückzufordern zu wollen. Und interessant wird es unter Schwaben dann ja, wenn man das macht und dann der andere kommt und das Geld zurückgeben
will. Ja, was passiert denn dann?
Dann gibt es eine Art negatives Feilschen, wer denn jetzt wem weniger zurückgeben muss. Und es geht bis zu wilden Beschimpfungen, dass man das doch bitte sein lassen soll und das Geld wegstecken. Also das auch gerade unter älteren Herrschaften in Kneipen oft beobachtet, das ist sehr, 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 sehr großartig. Habe ich auch von klein auf gesehen.
Und wenn ich jetzt als Nicht-Schwäbin in die Situation komme, mit einem Schwaben in dieses negative Feilschen zu geraten, wie verhalte ich mich richtig? Also muss ich möglichst lange nein, nein und so? Oder kann ich dann auch irgendwann sagen, ach ja.
Man kann, glaube ich, auch einfach sagen, oh ja, dann zahl halt.
Okay, und dabei hat es schon keinen Image-Schaden hinterher.
Nee, das ist schon okay. Das ist dann so eine komische Frage der Eitelkeit ein bisschen.
Ja.
Wann man bereit ist, nachzugeben sozusagen. Das ist ganz seltsam. Ich kann es auch gar nicht richtig erklären.
Negatives Falschen, das finde ich einen wundervollen Begriff. Das klingt auch wie so ein Spezialistenbegriff aus dem Börsenhandel eigentlich.
Ja, also ich finde auch so diese Leerverkäufe fand ich auch. Ne? Mhm.
Aber diese Sache mit dem, das von Kind auf lernen, ich kann nicht besonders gut mit Geld umgehen und ich glaube, ich habe das auch ein bisschen von meinen Eltern ehrlich gesagt. Also nicht, dass die das überhaupt nicht können würden, aber auch nicht irgendwie mir das vermittelt haben. Meine beste Freundin eigentlich, bei der ist das immer so, wenn die Geld geschenkt bekommen, zum Beispiel von ihren Großeltern, dann hebt sie diesen Geldschein auf, bis sie dann irgendwann mit diesem Geldschein in ein Geschäft geht und davon etwas kauft und dann ihren Großeltern davon berichtet, was sie damit gekauft hat. Also es muss konkret wirklich dieser singuläre Geldschein sein.
Was ja auch ganz schön ist.
Ja, und die kommt mit Geld klar.
Aber das, also wenn man es jetzt anders machen würde.
Also so haptischer, das, ich meine jetzt nur, es sollte ein Beispiel sein, je haptischer, desto besser.
Das ist ja, ich finde das nett, ich finde das total sympathisch. Ja. Wäre ich disziplinierter, würde ich, also habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, weil so fließt es irgendwie in die allgemeinen Finanzströme des heimischen Portemonnaies und dann denkst du ja, du hast ja hier von, weiß ich nicht, irgendwem die und die Summe bekommen und oft kauft man sich ja dann nie so irgendwas in dem Bewusstsein, dass das jetzt der Schein ist, den man zu dem und dem Anlass bekommen hat.
Und merkwürdig ist auch dieser Effekt, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, dieser Übergang von zum Beispiel Studium, wo man weniger Geld hat, zu Berufsleben, wo man mehr Geld hat, dass man das Gefühl hat, es ist trotzdem weg. Mhm. Kennt ihr das?
Ja, ich kenne halt nur Leute, die ihr so das als Schadensersatz nehmen für ihren Beruf. Also dass sie schon mal so Dinge im Übermengen dann gönnen. Was ist ich? Ich habe das von so Bekannten, die halt Lehrer geworden sind und die gehen dann gerne, leisten sich dann einfach schon mal was so. Und was sie früher nie gemacht hätten, was sich in übermäßigem Maße Schallplatten zu kaufen. und das so ein bisschen als Entschädigung für den harten Schulalltag sehen. Also dass man auch anfängt, sich über in diesem kapitalistischen Ding, was man vielleicht früher in gewisser Weise so ein bisschen verurteilt hat, aber sich ganz klar auf dieses Belohnen über Ware, die man ja auch zu Hause stehen hat und die man auch zeigen kann, über die man sich vielleicht noch definiert. Also ich finde, da wird das halt mit dem Geld halt sehr spannend. Oder wenn ich durch die Straßen gehe und mir überlege, was diese ganzen Wohnungen kosten und die Autos, die noch davor stehen, was hier so an Wert in der Welt rumsteht und wo Menschen drin leben und was für Anstrengungen man hinter sich bringen muss und auch für Nöte und auch für Tränen, ob man jetzt eine Wohnung nicht bekommen hat oder irgendwie sowas. Also das ist ja auch sehr emotionalisiert ab einem gewissen Punkt, wo man irgendwie was auch nicht bekommt. So wie man jetzt vielleicht auch in London sieht, da, wo die Leute die Scheiben einwerfen, einfach nachher mit einem Flachbildschirm aus dem Laden rausrennen und es endlich so ein Ding jetzt haben.
Ich finde, du hast gerade eben den Begriff des sich was Leistens erwähnt, ne? Hm. Und für mich schwingt da immer schon so eine komische, also so das implizierte schlechte Gewissen mit. Also, ne, ich weiß schon, was du meinst. Du willst irgendeinen Schatz in deinen Besitz bringen und freust dich dann jeden Tag, wenn du ihn hast. Und natürlich, jeder kennt auch den Shoppingkater. Aber ich finde so, dieses Leisten hat sowas vom Munde absparen, anstrengend, Unschönes und verdirbt einem das nicht auch ein bisschen das Objekt? Also, dass du so den uneingeschränkten Spaß an deiner neuen Beute hast?
Ui. Klingt nach Anstrengung, ne?
Ja, schon. Uneingeschränkten Spaß an der Beute.
So, kennt ihr nicht?
Also das Leisten habe ich immer eher anders aufgefasst. So, ja, was können wir uns jetzt leisten?
Aha,
so. Das gehört uns hier oder
das so nach gönnt dem, man sich?
Ja, nee, so nach dem so gleiche Welt wie das wird später einmal alles dir gehören hier. So, okay. Also dieses Leisten ist ja schon so, man hat vorher nicht so viel Geld gehabt und hat jetzt mehr Geld und mit diesem mehr kann man jetzt irgendwie, ja, das kann ich mir jetzt gönnen. So,
mir hat ein befreundeter Personalmanager neulich erzählt, der sehr gut verdient, viel mehr als ich, darf man auch so hier sagen, dass es so eine Grenze gibt, die er wahrgenommen hat. Und er hat auch als Student angefangen und von der Hand in den Mund und so. Also eine Grenze, ab der man dann verdient, wo man so gesättigt ist. Dann kann man sich quasi alles Dinge leisten, alles, was man so normal haben möchte. Aber es reicht natürlich noch nicht für die Oberklasse. Das heißt, man kann sich auf jeden Fall auf Leasing einen Porsche leisten, aber eben nicht den super teuren Porsche. Also nicht diese.
Wo ist die Grenze? Genau.
Die hat er ab 2.000 bis 2.500 netto so mal festgelegt. Oder hat er gesagt. So darüber nimmt er das so wahr, dass Geld auch so ein bisschen bedeutungslos wird und auch und dass dann der Reiz, zum Beispiel jetzt, was seine Karriere anbelangt hat, wirklich nur noch auf den Job fixiert ist und gar nicht mehr jetzt, wie viel verdiene ich denn?
Wir sprechen heute in der Redaktionskonferenz über die Realität des Geldes und sprechen gleich aber auch ein bisschen darüber, wie man mit möglicherweise weniger Geld schönen Urlaub in Stuttgart macht. Eine elegante Überleitung. Und dazu passt auch zu Urlaub die nächste Musik.
Da müsste man aber Urlaub in Österreich machen, denn da kommen die vier jungen Männer her, die Band Bilderbuch sind. Und das ist der große Geheimtipp aus der Musikredaktion vom Hochschulradio Stuttgart gerade. Das Album ist jetzt endlich in Deutschland draußen, heißt Die Pest im Piemont und der Hit daraus ist Karibische Träume.
Karibische Träume aus Österreich in der Redaktionskonferenz, passend zum nicht vorhandenen Sommer, den man aber trotzdem in Deutschland verbringen kann, unter anderem in Stuttgart. Yeah. Von wo aus uns Uwe Seile und Tobias Ortmanns, Redaktions- und Programmleiter von Horaz. Spricht man eigentlich wirklich Horaz oder habt ihr irgendwie...
Horaz.
Dem Hochschulradio in Stuttgart. Bei euch im Programm laufen natürlich auch Hinweise auf das Stuttgarter Kulturleben.
Richtig, bei uns laufen Beiträge, wie wir den jetzt auch folgenden hören werden. Der ist von Anne Lohrer und der geht über ein Theaterprojekt mit dem Titel Lockstoff.
Wir hören einfach mal rein. Es geht um ein Theater, was sich den öffentlichen Raum erobert. Bitteschön.
Theater. Für viele junge Menschen ist das eher eine Pflichtveranstaltung. Schnell erinnert man sich an den letzten Besuch im alten Schauspielhaus. Ein großer, bestuhlter Saal, schwere Stücke, ein aufwendiges Bühnenbild und teure Getränke in der Pause. Keine 50 Meter vom Schauspielhaus entfernt findet eine echte Alternative dazu statt. Die Stuttgarter Theatergruppe Lockstoff spielt dort Himmel über Stuttgart Engel 1. Hier sitzt man im Schaufenster eines Möbelgeschäfts und schaut auf ein denkbar einfaches Bühnenbild. Die Schauspieler von Lockstoff machen den öffentlichen Raum zu ihrer Bühne. Sie spielen an den verschiedensten Orten in ganz Stuttgart. Eine S-Bahn, der Flughafen oder wie bei Himmel über Stuttgart eben einfach auf der Tübinger Straße. Und das klingt dann so.
Hallo, ich liebe ihn nicht mehr, scheiße. Polster schauen muss ich noch, soll er doch wieder zu seiner Frau zurück.
Vor dem Schaufenster spielt sich das Stück ab. Allerdings weiß man nie so genau, ob eine Figur einfach nur passant war oder ob sie doch zum Ensemble gehört hat. Außerdem erregt auch das Publikum selbst Aufmerksamkeit. Ein ganz anderes Theatererlebnis eben. Wilhelm Schneck ist Mitbegründer von Lockstoff. Als Schauspieler und Regisseur von Himmel über Stuttgart, Engel 1, kennt er sein Publikum gut.
Also wir haben ein sehr breites Publikum. Wir erreichen ein Publikum, welches entweder sehr selten ins Theater geht, bis gar nicht, oder Theatergänger, Theatergängerinnen, die müde geworden sind von dem Theater, was sie so bisher kannten und was sie bisher sich eben halt so angeschaut haben.
Warum Lockstoff bei so vielen Menschen unglaublich gut ankommt, erklärt Wilhelm Schneck sich folgendermaßen.
Ich glaube, dass wir diese Kombination mit dem öffentlichen Raum, die Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum, den Passanten, den Zaungästen, die immer wieder also die Hauptrolle in unseren Stücken spielen und den Schauspielern zusammen, diese Kombination macht, glaube ich, den Abend so spannend, als dass ich das Gefühl habe, dass wir mit den Stücken ja direkt eigentlich vor der Haustür angekommen sind. Also wir holen sie, die Zuschauer, ab.
Theater im öffentlichen Raum ist also ein Konzept, das aufgeht. Wilhelm Schneck hat 13 Jahre auf herkömmlichen Bühnen gespielt. Wie kommt man dann auf die Idee, nicht mehr auf der Bühne, sondern vielmehr auf der Straße zu arbeiten?
Irgendwann habe ich die Stücke, die ich am Abend spiele, anhand des Geruches des Bühnenbildes erkannt. Und da war irgendwann mal so weit, wo ich dachte, jetzt muss irgendwas passieren. Und das lag nahe, der öffentliche Raum, weil es niemand macht, weil es wirklich eine echte Anstrengung ist. Also das ist schon etwas, was Spezielles. Also da muss man auch erstmal Schauspieler finden, die verrückt genug sind, da auch mitzumachen.
Und diese verrückten Schauspieler spielen nicht nur in und mit dem öffentlichen Raum, sie wollen ihn auch verändern. Die Zuschauer sollen den Ort nach dem Stück in einem anderen Licht sehen. Und viele Rückmeldungen, die Wilhelm Schneck und andere Mitglieder von Lockstoff bekommen, zeigen, dass das gelingt.
Ein Zitat einer Zuschauerin. Ich gehe da mittlerweile anders durch. Ich erinnere mich und ich glaube, mit dieser Erinnerung darf man durchaus von Nachhaltigkeit sprechen.
Ihr seid neugierig geworden und wollt euch selbst überzeugen, ob Lockstoff eine gute Alternative zum gewöhnlichen Theater bietet? Im Netz unter www.lockstoff.com findet ihr weitere Infos und alle Termine und Vorstellungen.
Ein Beitrag von Anne Lora vom nicht Campusradio, sondern Hochschulradio Stuttgart. Da ist jetzt von gewöhnlichem Theater die Rede gewesen. Ich habe gerade mal geguckt in Stuttgart am Schauspiel. Das ist schon relativ voll mit so programmatischen Titeln wie Freiräume erobern und Recht auf Freiheit. Geht ihr mal ins Theater?
Ja,
ab und an schon. Ja.
Also ich war auch mit Uwe letztens schon ein halbes Jahr her, in einem René Polles-Stück. Mhm. Harald Schmidt hat da die Hauptrolle gespielt oder einer der wesentlichen Rollen, würde ich mal sagen. Wie hieß denn das nochmal, Uwe?
Drei Western,
genau. Das war schon sehr moderneres Theater am Schauspielhaus hier. Fand ich sehr inspirierend, da reinzugehen. René Polles, wer ihn kennt, macht sowieso sehr...
Der kommt ja auch aus der freien Szene, also...
Ja, also keine Ahnung, aber ja. Das fand ich eine sehr angenehme Art, Theater zu sehen und wie es aufgeführt wird.
Also der Hinweis auch, dass herkömmliche Theater
kann was in Stuttgart.
Kann Grenzen sprengen und kann was in Stuttgart.
Ja, da ist immer wieder was vorne mit dabei. Hasko Weber ist ja hier der Intendant und eigentlich die Auswahl ist recht klassisch ganz oft. Also es gibt viele klassische Stücke, Klassiker, die man vielleicht gerne mal wieder sieht, aber die Inszenierungen sind dann teils doch auch von verschiedensten Regisseuren meist doch recht modern umgesetzt und gut. Und auch die Verzahnung mit der Staatsoper ist, die ja auch einen recht guten Ruf in Stuttgart hat, ist sehr eng. Da spielt dann auch mal das Ensemble vom Theater in der Oper oder andersrum oder es gibt Mischproduktionen. Also das ist eigentlich recht spannend. Gerade ist es auch örtlich sehr spannend, weil das gesamte Staatstheater renoviert wird. Das ist ja wunderschön im Park gelegen, also relativ nah eigentlich zu der künftigen Tiefbahnhofbaustelle, wenn sie denn kommt. Die werden aber gerade grundsaniert und sozusagen das gesamte Theater ist ausgelagert. Und ein Großteil hat Zuflucht gefunden in der größten ehemaligen Daimler-Benz-Verkaufsstätte in Stuttgart. Die wurde komplett leergeräumt, Daimler-Benz hat sie verlassen und darin wird jetzt gespielt. Also es gibt dann eine Bühne, die befindet sich in den Werkstätten, eine in den Verkaufsraum. Es gibt eine kleine Galerie in der Waschstraße, sehr schön, bin ich noch durchgelaufen. Also das ist gerade auch ein Erlebnis, da einfach mal hinzugehen, weil man das Staatstheater quasi in einer Off-Location hat, was sehr interessant ist.
Also beim Daimler Theater gucken.
Genau, man sieht da nicht mehr, dass das irgendwann mal Daimler war, aber man sieht, dass es auf jeden Fall nie ein Theater vorher war.
Die Redaktionskonferenz heute zu Geld, realem Geld, zur Realität von Finanzcrashs und zur Realität in Stuttgart. Und jetzt kommt ein Lied, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass ihr es ausgewählt habt, weil es von einer meiner drei Lieblingsbands kommt. Bitte schön, worum geht es?
Ja, es geht um die Beastie Boys, die ältesten weißen Herren im Hip-Hop-Geschäft, muss man sagen. Die gehen ja alle schon auf die 50 zu. Und nach doch einiger Zipperlein, einer der drei ist schwer an Krebs erkrankt, hat es mittlerweile überwunden, haben sie noch ein Album fertig bekommen. Das heißt Hot Sauce Comedy Part 2, das heißt auch Teil 2 eben deswegen. Und das ist die aktuelle Übersingle mit einem grandiosen Video Make Some Noise.
Die Beastie Boys in der Redaktionskonferenz. Vorgestellt von Uwe Seile und Tobias Ortmanns aus Stuttgart. Herzlichen Dank dafür. Und ihr habt noch eine Reiseempfehlung. Wir greifen jetzt nicht nach dem Geld, sondern nach
den Sternen.
Sternen. Elegante Überleitung.
Ja, die nicht nach dem Geld, sondern nach den Sternen. Genau, im nächsten Beitrag geht es um die Sternwarte in Stuttgart. Ein Beitrag von Clara Sondermann. Wie es dort zugeht und was dort passiert.
Die übrigens, die Sternwarte heißt Schwäbische Sternwarte. Finde ich besonders schön.
Warum?
Naja, ich meine, würde die Kölner Sternwarte jetzt Rheinische Sternwarte heißen?
Das könnte ich mir vorstellen. Aber
ernsthaft?
Aber die Hamburger würde wahrscheinlich eher nicht Hanseatische Sternen, oder?
Und gibt es eine Westfälische Sternwarte? Wir werden das klären.
Die Hessische Stern kann ich mir auch nicht vorstellen.
Wo soll die auch sein? Okay, die Schwäbische Sternwarte auf jeden Fall ist in Stuttgart und was dort passiert, hören wir jetzt.
Sterne, funkelnde Lichtpunkte am Nachthimmel. Schon immer übten sie eine große Faszination auf die Menschen aus. Und noch heute liest man aus den Sternen das Schicksal und die Zukunft. In Stuttgart auf der Uhlandshöhe kann man sich selbst ein Bild vom Universum machen. Denn dort befindet sich die Schwäbische Sternwarte e.V., der ideale Ort für einen Blick in den Sommersternenhimmel. Andreas Eberle, der Vorsitzende des Vereins, wirft einen prüfenden Blick ins All.
Ja, das Highlight, das wir zurzeit natürlich haben, ist der Saturn. Der ist natürlich im Teleskop immer faszinierend, wenn man dann wirklich die Ringe erkennen kann, Monde sehen kann, mitunter Wolkenstrukturen auf dem Saturn. Also Saturn ist da ein sehr, sehr dankbares Objekt. Das ist wirklich sehr schön.
Es ist 21.50 Uhr und sternenklar. Zu Fuß ist es ein beschwerlicher und steiler Aufstieg hinauf zur Uhlandshöhe. Am Ende der letzten Serpentine erhebt sich ein kleiner steinerner Turm mit einer silbernen Kuppel. Diese ist einen Spalt weit geöffnet und herausragt ein Teleskop. Mich interessiert, wieso die Besucher heute Abend hier sind.
Erstmal hatte ich auf meiner Schule auch eine Sternwarte. Und deshalb war ich schon als Kind mal auf einer Sternwarte. Was mich am Himmel fasziniert, am nächtlichen Himmel, ist, dass man so ein ganz, ganz großes Gefühl von Weite hat und trotzdem auch, es ist ein bisschen wie eine Decke.
Die Führung beginnt.
So, jetzt sind wir hier auf unserer Beobachtungsterrasse, wo man erstmal einen wunderherrlichen Blick über Stuttgart genießen kann.
Im Juni ist nicht nur der Saturn ein Highlight. Jetzt kann man wieder den Sommersternenhimmel beobachten. Sternschnuppen sind schon mit bloßem Auge sichtbar. Jeder Besucher darf aber auch einen Blick durchs Okular werfen. Da sind im Sommer oft scheinbare Nebelfelder erkennbar. Tatsächlich handelt es sich bei diesen Nebelfeldern aber um Kugelsternhaufen. Das sind Ansammlungen von uralten Sonnen. Da stellt sich manchem die Frage nach den Grenzen unseres Universums. Hat unsere Welt ein räumliches Ende? Oder dehnt sie sich doch bis in alle Unendlichkeit aus?
Wenn man irgendwie von der Größe des Alls redet, kommt sofort immer die Frage, ja, was ist außerhalb? Das ist ähnlich, wenn ich vom Urknall rede, es kommt sofort immer die Frage an, was war vor dem Urknall? Die Schwierigkeit zum Verständnis ist, dass mit dem Urknall überhaupt erst Raum und Zeit entsteht. Und deswegen kann ich nicht von einem davor reden. Deswegen gibt es auch keinen außerhalb, weil da ist kein Raum. Jetzt ein Modell für ein endlich großes Universum wäre zum Beispiel eine Kugeloberfläche. Eine Kugeloberfläche hat eine endliche Größe. Und trotzdem, wenn Sie jetzt ein zweidimensionales Lebewesen sind, das sich auf dieser Kugeloberfläche bewegt, dann gibt es kein außerhalb.
Trotzdem schwer zu verstehen. Auch für die Besucher.
Was ist Unendlichkeit? Kann ich das überhaupt begreifen mit meinem menschlichen Verstand?
Über ein anderes Thema wird ebenso regelmäßig diskutiert. Die Frage nach Leben außerhalb des Planeten Erde.
Das ist natürlich irgendwo auch einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Man kann sich überlegen, allein in unserer Galaxie gibt es mehrere hundert Milliarden Sonnen. Jeder mitunter mit ihrem eigenen Sonnensystem. Natürlich eignen sich nur eine gewisse Klasse von Sternen für Leben nach unserer Vorstellung. Aber ich denke eigentlich schon, dass Leben gibt und dass es sogar in großer Vielzahl vermutlich Leben gibt auf anderen Planeten. Wo ich mir allerdings ebenso ziemlich sicher bin, ist, dass es unmöglich sein wird, jemals irgendwie in Kontakt mit denen zu treten. Man muss berücksichtigen, die zeitliche Spanne. Hätte uns jemand vor 100 Jahren gefunden, dann hätten wir es halt nicht mitgekriegt.
Andreas Eberle versteht es, die Menschen mit seiner Liebe zu den Sternen anzustecken. Aber wie wird man eigentlich Sterngucker?
Ich habe irgendwann von meinem Opa ein schönes Fernglas geliehen bekommen. Das hat sich dann ziemlich schnell zu einer Dauerleihgabe ergeben. Also er hat sich dann irgendwann ein zweites Fernglas gekauft, weil klar war, dass er das so schnell nicht wiederbekommt.
Aus dem Fernglas ist ein riesiges Teleskop geworden. Und das wird dieses Jahr 100 Jahre alt.
Da beleuchten wir so ein bisschen die Geschichte und Technik rund um dieses Teleskop. Unsere Mitgliederabende, die finden immer am ersten Freitag des Monats statt. Und zwar einfach um 20 Uhr im Planetarium selber. Das kostet auch nichts.
Für heute haben die Besucher die Führung hinter sich. Mit verträumten Gesichtern schauen sie sich um. Und langsam leert sich die Sternwarte. Es wird still. Andreas Eberle fährt das Teleskop ein und schließt die Dachluke. Aber schon morgen Abend, 22 Uhr, wird die Sternwarte wieder ihre Türen öffnen. Und Andreas Eberle und seine Kollegen werden die nächsten Besucher empfangen, um ihnen die Sterne vom Himmel zu holen.
Die Sterne vom Himmel in Stuttgart. Ist das ein schöner Ort auch?
Relativ.
Klingt irgendwie so auf dem
Berg. Ja, also meine Kollegin meinte, als ich den Beitrag ausgesucht habe, so, ja, das ist so der Pärchen-Knutschort in Stuttgart, wo man jeden mal hinführt, wenn man den rumkriegen will. Das ist da oben an der Sternwarte. Also nicht in der Sternwarte, sondern davor, aber ja.
Ein Ausflugstipp für Stuttgart-Reisende, für Deutschland-Reisende. In dem Beitrag war eine Vorlage, um wieder auf das Geld zurückzukommen, nämlich das Nichtverstehen dieses Universums, das Nichtverstehen des Weltalls, das Nichtverstehen der Finanzwelt. Ein Grund möglicherweise, weil wir wollten ja ein bisschen privater gucken, warum man auch manchmal seine eigenen Finanzen nicht versteht, ist der Hinweis, über Geld redet man nicht. Redet ihr über Geld mit Freunden?
Also wenn sie mir was schulden, dann rede ich mit ihnen darüber. Aber ansonsten, dass wir uns jetzt mal unsere Brutto und Netto und so. Und
das macht man nicht, ne?
Nee, ist auch relativ unspannend, oder? Das interessiert mich an meinen Freunden nicht, was sie verdienen.
Nee, ich frage das auch. Also wenn mich jemand fragen würde, würde ich es ihm auch sagen. Aber es ist nicht ein Tabu, dass man darüber nicht redet, aber es ist eigentlich relativ uninteressant.
Und es ist auch, also ich finde das ja auch jetzt nicht so oberspannend, aber wenn man zum Beispiel sich irgendwo bewirbt und dann heißt es, geben Sie mal Ihre Gehaltsvorstellung an, ne, und du hast jetzt nicht so einen irgendeinen Beruf, wo du in Tabellen nachgucken kannst, weil du zum Beispiel Geisteswissenschaften studiert hast oder so, dann habe ich echt schon so Umfragen bei Freunden gemacht. Fand ich aber auch echt schwierig, die Sache mal so anzumoderieren und habe den Leuten immer gesagt, ja, nur wenn du drüber sprechen willst und so. Und eigentlich ist es doch total albern. Also man redet doch auch über, was weiß ich, andere Werte, Bluthochdruck, Gewicht, ja, irgendwas anderes. Oder jeder erzählt von seinem Urlaub, wo er war und wie toll das war und so. Und dann würde doch vielleicht auch die Frage, wie viel hast du dafür ausgegeben, wäre doch eigentlich gar nicht so absurd. Also ich mache es auch nicht, aber es ist ja echt so komisch tabuisiert, die Sache.
Ja, ich glaube so bei einem gewissen Punkt Partnerwahl weiblich, männlich? Ist es da noch eine Relevanz? Also müsst ihr vielleicht irgendwie, ist das was, wichtig?
Was der Mann verdient?
Ja.
Nö.
Das ist nicht wichtig. Mm-mm. Der kann auch Schulden haben.
Hm. Ja, also wenn du dich verliebst, dann lässt du dir ja nicht, denkst ja nicht, hallo Schiri, ich habe mich in dich verliebt, zeig mir mal einen Kontoauszug. Das ist doch nicht.
Also was ich ein schwieriges Thema finde, ist wirklich, also Geld als Thema zwischen Freunden, nicht um drüber zu reden, sondern wenn wirklich mir jemand was schuldet oder ich jemandem was schulde oder auch ich verkaufe sehr ungern Sachen an Freunde.
Mhm. Ja, sowas finde ich auch doof.
Das mache ich einfach nicht gerne, weil das hat für mich, Geld hat irgendwie doch einen negativen Aspekt. Und den möchte man dann nicht in eine Freundschaft reinbringen.
Oder auch so Dinge wie, ich habe das bei Freunden beobachtet, die zusammen zum Beispiel eine Firma gründen. Und dann geht es daneben. Und dann, wo es dann nicht nur eben um Margeline, was weiß ich, bis zu 100 Euro geht, sondern um richtig viel Geld. Das ist auch echt schwierig.
Wie ist denn das mit Geld unter Geschwistern?
Ja, ich bin Einzelkind, also Uwe, du hast Bruder.
Ja, also Geld ist eigentlich, keine Ahnung.
Redet ihr nicht drüber?
Das Erbe.
Nicht wirklich.
Nee, ja, auch mehr
Erben ist ein ganz, ganz spezielles Thema, finde ich. Da ist ja, glaube ich, wie bei der Firma, die du erwähnt hast, wenn es sich da trennt, Erben kehrt ja auch das Schlimmste im Menschen hervor. Wenn es dann um dieses Geld geht, das ist eine ganz seltsame Sache. Aber zwischen Geschwistern, es gab höchstens diese Geschichte, wenn man aufwächst und der eine bekommt mehr als der andere von der Oma oder so. Ne? Solche Geschichten. Aber ich glaube, ich habe also als Streitthema oder so.
Aber wenn jetzt dein Bruder ankäme und würde sagen, kannst du mir mal 1.000 Euro leihen? Würde dir das schwerer oder leichter fallen als bei einem Freund?
Da würde ich es eventuell weniger in Frage stellen als bei einem Freund.
Stays in the family.
Ja, irgendwie schon.
Ich wüsste gerade nicht, wo ich die 1.000 Euro herkriegen sollte.
Das steht ja, es war ja jetzt hypothetisch.
Der Uwe hat die dabei, die 1.000 Euro.
Nein. Dafür haben wir doch unsere IC-Karten, Lena.
Das stimmt, die habe ich vergessen.
Ja, der hat die dabei, ja.
Ach je. Das ist ja jetzt alles Gespräch sozusagen über privates Geld. Also ich muss aber auch zugeben, sonst redet man auch nicht über, man redet jetzt nicht über den Börsencrash unbedingt, oder? Das ist nicht, also ich habe die ganze Zeit auch das Gefühl, es ist nicht, alle reden drüber, es ist auf der Agenda, wir behandeln es auch im Programm, aber persönlich betroffen fühle ich mich nicht. Ich glaube, das ist ein Fehler. Was meint ihr?
Ja, ich habe mir letztens Gedanken gemacht, ob es sich überhaupt lohnt, Geld zu sparen. Also so mit so einem Konto, Sparkonto, wenn man was übrig hat. Also oder ob man es einfach mal alles ausgibt, weil irgendwann gibt es eine Rezession und dann ist es eh nichts mehr wert. Oder es war so ein Phantom, was ich irgendwann in meinem Kopf hatte. Ich weiß nicht, ob das wirklich zu begründen wäre, auch wenn das jetzt mit dem DAX weiter runtergehen würde, wie das eben bei euch in meinem Interview da dargestellt würde. Aber der Gedanke kam mir so, das Sparen ist mir, also auch wenn da nicht viel zu sparen ist, aber man kann ja doch irgendwie gucken, ob man sich da nicht mal... Aber naja.
Ich finde Sparen auch, also das funktioniert mittlerweile, aber ich finde es auch, also so von der Grundidee her echt ein bisschen unsexy.
Ja, die paar Prozent, ja, total. Die sind ein Witz, ja.
Ich finde auch so bewusstes Sparen, man hat halt ein Konto, da liegt es drauf und dann liegt es da oder eben auch nicht.
Ja. Die Redaktionskonferenz über Geld, wir sind alle irgendwie nicht so überzeugt von diesen Sparkonzepten. Wir sind auch gar nicht überzeugt, ob wir darüber reden sollten, über das Geld. Deshalb lasst uns Musik hören.
Gut, dann gehen wir doch gleich mit einer Warnung weiter. Und zwar ein Trio aus Köln. Ja, das Lied ist eine Warnung, wenn es auch nur um eine Warnung geht vor der Enthüllung von Geheimnissen. Locust in Love kommt aus Köln. Ein Trio, es gibt schon 10 Jahre, haben jetzt, glaube ich, ihr 4. Album draußen, haben sich damit beschäftigt, in letzter Zeit, in den letzten Jahren, ein eigenes Studio zu bauen, haben da das Album auch fertiggestellt, machen irgendetwas zwischen Noise Folk, Krautrock, Indie-Rock und deutschem Singer-Songwriter-Tum. Singen, glaube ich, aber Englisch.
Nee, Deutsch.
Deutsch? Dann heißt das Lied nur Englisch, das heißt Spoiler Warning.
Wie schreibt man Oi in Bayern mit OI oder OY? Das müssen wir gleich nachgucken.
OY, ich hab's gesehen.
Christian Schmidt ist das, der da gerade spricht, mit jetzt in der Redaktionskonferenz gekommen. Dein Portemonnaie hast du oben gelassen in der Nachrichtenredaktion.
Ja, aber da sind ja nur gute Leute. Ich hoffe, da klaut niemand was so.
Was ist denn da so drin?
Ganz du jetzt nicht viele 2-Euro-Stücke, ne? Weiß ich aber auch nicht gerade warum. Das ist ja manchmal, wenn Händler irgendwie gerade ihre Rolle 2-Euro-Stücke oder irgendwas aufgemacht haben, dann kriegt man dann irgendwie einen 20er in 2 Jahren zurück. Das könnte passiert sein, dass der Käsemann gerade so eine Rolle aufgemacht hat. Deswegen bin ich gerade reich an 2-Euro-Stücken.
Bei mir ist es Kleingeld. Du hast gerade schon kurz gesagt, du hast eine Taktik, mit dem Kupfergeld umzugehen.
Ja, Kleingeld findet bei mir der Cola-Automat. Also zumindest die Fünfer nimmt der her. Und da versuche ich irgendwie, wenn ich mal eine Handvoll kleine Fünfer habe, dann kaufe ich mir eine Cola.
Deshalb bist du so wach und aufgeweckt und kannst uns Auskunft darüber geben, was ihr heute in den Nachrichten nicht gemacht habt. Was habt ihr aussortiert? Hast du bei den Welt- oder bei den Wissensnachrichten heute mitgemacht?
Ich fange ja gerade quasi an bei den Weltnachrichten, okay. Also seit 2 Stunden. Das ist noch der Anfang, ja. Dauert noch. Also wir beobachten ja die Krawalle in London und gucken da auch, was heute Abend noch passieren wird. Da kommen sehr, sehr viele Meldungen rein und wir werden nicht alle Aspekte behandeln. Also wir haben heute zum Beispiel eine Meldung hier reingekriegt, dass die Polizei jetzt den Einsatz von Gummigeschossen erwägt. Aber es ist im Moment nur noch eine Erwägung und es sind ganz, ganz viele Erwägungen irgendwie, die heute als Meldung reinkommen. Deswegen wollen wir da uns jetzt an Spekulationen noch nicht beteiligen. Es kam noch was sehr, sehr Interessantes eigentlich, was aber eher für einen Beitrag vielleicht auch wäre. Also, dass die Händler, die beschweren sich ja jetzt, dass ziemlich viel Schaden entsteht und es wird auch schon rumgerechnet, wie viel das denn sein wird. Und es gibt aber in Großbritannien ein 125 Jahre altes Gesetz, dass die Polizei für Schäden verantwortlich ist, wenn es ihr nicht gelingt, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Also das wird vielleicht in Zukunft ganz spannend, ob die Polizei
dann
noch... Wenn
sie anwesend ist in der...
Naja, wenn sie es irgendwie nicht schafft, trotz Anwesenheit für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und da bin ich mal gespannt, ob jetzt die Händler quasi die Polizei regresspflichtig machen.
Das werde ich mal morgen mit vorschlagen. Was ich schon mal hier kurz sagen kann, um 7 Uhr haben wir auch ein Gespräch zur Situation in London mit Jürgen Krönig, Journalist dort.
Ach super. Wir haben jetzt in der Nachfolge des abgesagten Fluglotsenstreiks haben wir auch ein paar Reaktionen, die wir nicht alle machen werden. Lufthansa zum Beispiel prüft, ob sie die Gewerkschaft jetzt wegen auch Geldausfällen verklagen kann. Also sie rechtfertigen das so, dass sie halt jetzt Flugabsagen auch bekommen haben von Leuten. Die können aber selber keinen Betrag nennen und deswegen war die Meldung so insgesamt ein bisschen wischiwaschi. Also man konnte einfach nicht sagen, welche Schäden der Lufthansa denn da entstanden sind und das war dann ein bisschen zu dünn. Was auch reinkam, was uns jetzt auch ein bisschen zu dünn war, aber jetzt in der gängigen Debatte natürlich interessant ist, dass die Bundesanwaltschaft einen Islamisten aus Montabaur wegen Internetpropaganda angeklagt hat. Also der hat irgendwelche perversen Videos halt ins Netz gestellt, Videos von Enthauptungen. Und da ist er jetzt angeklagt worden. Also uns war es zu dünn, aber es zeigt natürlich in der gängigen Debatte, dass irgendwie die Gesetze doch irgendwie noch greifen ohne innovative Innenministervorschläge. Also funktioniert. Wir haben hier noch eine Meldung reinbekommen. In Spanien gibt es Proteste gegen den Papstbesuch und da wird wohl auch eine Demonstration stattfinden, die aber von der spanischen Regierung verboten worden ist. An sich eine interessante Geschichte, aber diese Initiatoren, die wollen eigentlich nur protestieren, weil ihnen der Papstbesuch zu teuer ist. Und da war irgendwie...
Da sind wir wieder beim Geld.
Ja, da ist es. Ja, und das war uns dann irgendwie zu dünn. Also,
es geht nicht darum, dass man gegen den Papst oder die katholische Kirche
genau,
und
es war keine interessante politische oder religiöse Diskussion dahinter, sondern nur, dass es zu teuer ist. Das war ein bisschen...
Ist aber auch interessant, wer bezahlt eigentlich diese Besuche? Bezahlt der Vatikan da irgendwas? Wir wissen es nicht, aber...
Kann ich mir nicht vorstellen.
Wahrscheinlich nicht. So ähnlich wie bei Fußballspielen. Ne?
Wo dann auch der Staat den Einsatz von Polizei bezahlt.
Ich hätte noch was mit Sex. Wollt ihr haben?
Habt ihr nicht gemacht, Sex, oder?
Haben wir nicht gemacht, obwohl wir in den Wissensnachrichten zumindest gerne mal dafür sind. Aber hier war uns auch was zu dünn. Also das... Abnehmen Diabetikern hilft, besseren Sex zu haben. ist jetzt auch so eine Weisheit. Und? Wahrscheinlich hilft es auch nicht Diabetikern, irgendwie so ein relativ gesundes Körpermaß zu haben. Aber es waren auch irgendwie keine gescheiten, greifbaren wissenschaftlichen Werte da. Also a little weight did just they did just as well as men who lost more weight. Also sie waren genauso gut wie andere Männer dann, wenn sie Gewicht verloren haben. Also dieser Vergleichswert war einfach nicht fest. Von New York Times eigentlich und die vom Journal of Sexual Medicine.
Cool. Diese ganzen Journals sollten wir uns irgendwann mal vornehmen und vorstellen, finde ich. Diese Quellen sind wirklich großartig.
Journal of Sexual Medicine.
Ja, was da überhaupt Praktikum. Jetzt nicht nur wegen dieser, also wegen dieses dann attraktiven sexuellen Begriffs, sondern auch, es gibt so wahnsinnig viele Science-Magazine.
Hm.
Ja.
Ja.
Andermal.
So ein bisschen Sex hatten wir auch noch nicht gemacht, nämlich dass Teenager-Schwangerschaften ansteckend sind. Also im Sinne von, wenn die ältere Schwester schon Teenager schwanger war, dann ist die jüngere Schwester auch in Gefahr, eine Teenager-Schwangerschaft zu haben. Aber ja, da waren ein paar Scheinkorrelationen, glaube ich, dabei. Also das.
Gibst du mir das mal? Das wäre vielleicht auch wegen Scheinkorrelationen klingt nach einem guten Statistikgespräch.
Ja,
Frau
Schiller, am Donnerstag. Macht ein Statistikgespräch darüber. Ja, da steht auch selbst.
Ich kann mal vermitteln hier zu Teenager-Schwangerschaften,
dass eben das soziale Umfeld doch ziemlich wichtig ist. Also
und das mindestens ist dann bei Geschwistern
genauso wie Geschwister. Ja. Mhm. Das war uns dann einfach nicht fest genug zementiert. Ja, das war das, was wir nicht gemacht haben.
Da bin ich gespannt, was ihr jetzt noch machen werdet an diesem
Ja, wir
Tag.
Werden heute Abend auf jeden Fall auf die Börsen gucken. Der Dow Jones ist ja noch offen. Und wir werden nach London gucken, wenn die Nacht quasi einbricht, was da passiert. Wir werden Libyen weiter beobachten. Da steht ja die NATO sehr in der Kritik nach ihren Luftangriffen. Das hatten wir ja eben gemeldet. Und zwischen Syrien und der Türkei, da gibt's auch Spannungen. Und da ist ja gerade der türkische Außenminister nach Syrien gereist.
Und um ernste Worte zu sprechen,
richtig,
wie er angekündigt
Erdogan hat auch einen ernsten Brief geschrieben, der aber von Assad schon ungehalten zurückgewiesen wurde. Da gucken wir mal weiter, was da passiert. Guido Westerwelle ist auf Balkanreise und wird sich da auch so ein bisschen um den Grenzstreit Serbien-Kosovo kümmern. Gucken wir mal, ob da heute noch was passiert, aber wahrscheinlich eher weniger, eher morgen dann. Und ja, Fluglotsen habe ich mir noch hier so handschriftlich notiert, aber ich denke, da wird heute nichts Großes mehr passieren.
Darf ich noch eine Frage an den Newsmann stellen?
Bitte, hallo Stuttgart.
Du hattest es gerade erwähnt. Libyen, was ist denn richtig? Ich höre immer alles. Es gibt Libyen, es gibt Libyen und es gibt Libyen.
Also schreiben tut man ja Libyen.
Ja.
Aber ich glaube, richtig ausgesprochen ist es so eine Mischung dergleichen. Lena, du guckst jetzt bestimmt schon in der Aussprachedatenbank.
Ja, aber ich befürchte, dass ich die hier gar nicht hören kann, wenn ich am Rechner was abspiele. Das müssen wir gleich den Christoph, den Kollegen in der Technik bitten, dass er mal nachschaut, was die ARD-Aussprachedatenbank zu Libyen sagt.
Stimmt, also ein ganz wichtiges Tool für uns.
Aber die ARD macht nämlich es unterschiedlich.
Ja, das liegt daran, dass sie da nicht immer reingucken, vermutlich.
Ach so.
Ich glaube aber gerade bei dem Wort gab es auch einen Trend. Erst hieß es Libyen.
Und dann wurde es zu Libyen.
Dann wurde es umgedreht und dann ist man wieder zum Anfang zurückgeklärt, nach meiner Beobachtung.
Wir gucken gleich mal, was...
Wir gucken gleich mal, also wir halten uns tatsächlich dann eigentlich bei den Nachrichten immer an das, was da in der Aussprachedatenbank steht. Und hoffentlich die Kollegen dann auch.
Wir müssen dafür eine kurze Pause machen, die wir musikalisch füllen, mit Musik aus Stuttgart, vom Hochschulradio Stuttgart. Ihr habt was noch auf Lager?
Es ist gar nicht Musik aus Stuttgart, sondern sogar aus Amerika. Ein kleiner Geheimtipp. Ima heißt eigentlich Erika M. Anderson, also die ersten Buchstaben zusammengefasst. Und sie ist wahrlich die wahre Erbin des Grunge-Zeitalters der 90er, hat die großen Vorbilder auch wie Kurt Cobain und Co. Man hört es auch dem Ganzen an, aber hebt Grunge auf eine moderne Stufe mit elektronischen Sounds und kräftiger Verzerrung. Es ist der Song Milkman von ihr.
Libyen.
Das war erst Musik aus den USA, nämlich von Ima, und dann war es die ARD-Aussprache-Datenbank. Libyen. Das ist so der Kompromiss zwischen den zwei Varianten, die wir hatten. Ne? Also Libyen oder Libyen.
Wie findet ihr das?
Libyen.
Libyen. Hier steht als Hinweis Fremdwort zum Teil gemäßigt eingedeutscht. Das geht ja dabei auch immer, das haben wir auch hier schon in der Redaktionskonferenz mal geklärt, dass die Sachen auch aussprechbar sind. Also dass nicht immer das Korrekte unbedingt das Empfehlenswerte ist. Ich weiß nicht, wie es ihr da bei euch im Radio haltet. Gibt's da?
Ja. Also wir sind schon mal froh, wenn die Leute Hochdeutsch reden. Das ist die erste Hürde. Ja, ihr lacht. Das ist mal teilweise. Ich meine, das ist ja regional, ne? Mit ein bisschen Geschmäckle. Ist das schon alles hier okay?
Könnt ihr denn so richtig den Dialekt?
Ja, der Uwe kann's.
Ja, ich kann's, aber nicht auf Ansage leider. Tut mir sehr leid.
Das mögen die Schwaben.
Aber
nicht.
Vielleicht könnt ihr ja nachher so eine Vorab-Mod von der Redaktionskonferenz jetzt schon mal mental vorbereiten und die auf Schwäbisch.
Nee, ich
nicht.
Aber wollt ihr nicht?
Ich muss da mit Gleichartigen reden. Dann geht es auch ganz automatisch.
Das finde ich jetzt ein bisschen diskriminierend.
Aber ist es nicht gewünscht sozusagen dann, dass es stiftet das nicht Identität, wenn die Leute dann Schwäbisch sprechen auch im Radio?
Ja, also ich denke mal hier auch im Regionalprogramm, wie zum Beispiel bei SBR 4, genau wie bei WDR 4 ist ja dieses gewisse regionalisierte erwünscht und das lassen wir auch noch zu. Also wenn jemand aus dem Schwarzwald kommt und versucht Hochdeutsch zu reden und das wird halt schon schwierig. Also schwierig eigentlich, muss man sagen, ne? Nicht schwierig.
Auch Sprachendatenbankmäßig, ja.
Aber natürlich bei manchen Wörtern und bei manchen Leuten, Künstlern, wie spricht man die aus? Die kommen aus Norwegen, USA oder Island. Das ist manchmal wirklich schwer. Und dann sagen wir,
die sollen dann nicht bei den Fremdworten sozusagen dann den schwäbischen oder was auch immer für ein Dialekt noch dazufügen.
Ach so, ja gut, das wäre auch nochmal ein Experiment. Aber das ist halt...
Ich glaube, ich habe verwirrt geredet.
Ja, ich habe es gerade auch nicht ganz verstanden.
Das ist einfach noch eine zusätzliche Hürde. Da hat man eventuell den eigenen Dialekt, gegen den man auch ein bisschen kämpft. Denn die Leute merken auch, wenn sie im Mikro sitzen, sie wollen den vielleicht auch nicht nutzen, aber können es vielleicht nicht ganz so gut. Und dann kommt noch ein Fremdwort dazu, so als noch zusätzliche Hürde. Und dann kann natürlich sehr schnell manchmal was zusammenfallen. Aber das ist ja bei uns alles nicht so schlimm. Wir sind authentisch und Leute, die verschieden lange mitmachen und verschiedenst ausgebildet sind, deswegen, wir haben auch von Sprecherzieherstudentinnen bis hin zu Maschinenbauern und die sind einfach sprachlich unterschiedlich natürlich, ne? Da kann man nichts machen. Aber wir haben auch viele ausländische Studenten, wir hatten auch schon Sendungen nur auf Portugiesisch, das geht dann auch mal, ne? Kann man auch machen.
Ohne Übersetzung?
Ja, die liefen dann nur auf Portugiesisch.
Wir hören jetzt, müssen noch das Rätsel auflösen, das hören wir jetzt. Heute ging es
ums Kopfrechnen. Deshalb gab es auch einen Graphzahl auf der Website.
Aber müssen wir jetzt rechnen? Oder?
Nee, wir müssen, also zum Glück natürlich nicht. Wir müssen nur zuhören und dann hören wir vier Sachen, die alle auf eine Zahl hinweisen. Das ist dann der gemeinsame Nenner und dann, wie ihr wisst es jetzt schon, ihr habt es doch noch gar nicht gehört.
Doch, um kurz vor sieben.
Ja, jetzt, wir hören es jetzt erstmal an und dann dürft ihr es lösen.
Oh, dieses kleine Roboterchen aus dem Film, wie heißt der noch?
Gib doch mal ein Stichwort. Wie ist denn der Plot?
Also, da ist ein Militärroboter, der wird vom Blitz getroffen. Dann büxt er aus, dann trifft er Nähen.
Und dann?
Und dann wollen die Militärs das putzige Kerlchen vernichten, weil das natürlich Geheimsache ist.
Schaffen die aber nicht, oder?
Nee, weil das Ding eine Kopie seiner selbst baut, die dann zerstört wird.
Ah, der lebt also am Schluss.
Das kann man so sagen.
Na, was habt ihr denn da herausgefunden?
Uwe.
Es ist nicht die 1, nicht die 2, nicht die 3, nicht die 4, sondern...
Die 5 ist die Lösung, richtig geraten. Zu hören war Beethovens Sinfonie Nummer 5. Dann war Nummer 5, genau.
Nummer 5 lebt.
Dann eigentlich das deutlichste... Nee, Quatsch, Beethoven war vielleicht das deutlichste. Dann Mambo Nummer 5 und dann für... uns Nostalgiker dann noch die Titelmelodie von Fünf Freunde. Hast du gehört, Anja, ne?
Was denn, die Fünf Freunde? Ja. Naja, klar. Gehört und gelesen.
Ja, auch?
gesehen.
Ich hatte ein paar Bücher.
Echt?
Ja. Gesehen im Buch ist gut.
Nee, Fernsehserie gibt es ja.
Gab es das auch?
Ja, klar, als Serie.
Oh ja, gab's.
Auf jeden Fall.
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Das war doch die sehr androgyne...
Wird also Dreck gesucht hier, man hört das im Hintergrund.
Wie hießen die denn eigentlich, die fünf Freunde? Wisst ihr es noch?
Ja, das haben wir doch gerade gehört. Das Julian, waren Dick und Anne, George und Timmy der Hund.
Genau, und George war dieses androgyne Mädchen.
Das androgyne Mädchen. Ja. Film und Fernsehen. 1957, dann 64, 78 und 96 gab es nochmal was. Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. So, Stuttgart, ich habe jetzt hier die Stapel von Gewinnern gemischt und lasse sie hier durchlaufen. Und ihr müsst jetzt Stopp sagen. Dann stoppen wir die Maschine und wissen, wer gewonnen hat.
Und Stopp.
Gewonnen hat Stefan Gießen aus Hattert.
Herzlichen Glückwunsch.
Erstens herzlichen Glückwunsch und zweitens sagen Sie uns bitte noch Ihre T-Shirt-Größe.
Denn es gibt kein Geld, sondern ein T-Shirt.
Unbezahlbares die Radio.
Und wo ist Hattert?
Das müssen wir mal in diesem sagenumwobenen Internet eintippen.
Hattert. Und rausfinden. Übrigens, Internet ist ein gutes Stichwort. Ich empfehle wirklich sehr, das kann man auch googeln, einen Link, den unser Kollege Martin Krevers, Moderator, mir heute geschickt hat. Broker's Hands on Their Face Blog. Das ist eine Bildergalerie, wo Broker von heute zu sehen sind oder vom heutigen Tag, die Hände vors Gesicht schlagen. Und das ist so eine Geste, die dann auch auf anderen Blogs offensichtlich im Moment gerade nachgestellt wird. Kunstwerke aus der Kunstgeschichte werden umgestellt. Menschen, die erschrocken, die Hände vors Gesicht schlagen, werden dargestellt. Sehr eindrucksvoll, vor allen Dingen, wenn man weiß, ihr habt ja gerade am Anfang auch schon mal über Düsseldorf und Stuttgart die Börsen geredet. Da laufen diese Leute rum, schlagen die Hände vors Gesicht. Dabei wird da eigentlich fast gar nicht, also der Handel läuft elektronisch ab. Das ist alles Theater.
Was, aber echt?
Ja. So wie beim Wrestling.
Ja,
also genau. Niemand wird verletzt, aber alle stellen sich an. So.
Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Stuttgart auf dem Parkett ist, aber in Frankfurt ist es so.
Okay. Sag mal, ich bin hier gerade auf der Seite und ich sehe diese Broker in Variationen, aber wo sind die Werke der Kunstgeschichte? Oder ist das noch in Arbeit?
Das ist noch ein anderes Ding.
Ah, okay. Der Schrei.
Aber das wird doch auch ein schönes Projekt für Theater Lockstoff.
Ja.
Börse nachspielen. Ja, Hände vors Gesicht. In der Börse.
Muss man dem mal sagen, ne?
Gut, ja. Jetzt müssen wir nur noch den Link zu den Sternen kriegen, dann ist es ein schöner Abschluss für die Redaktionskonferenz. Nein, thematisch eine Klammer bilden.
Jetzt wäre der Zeitpunkt für die schwäbische Moderation.
Nein, das tut mir leid.
Nee, das ist ja wie im Zoo dann. Also die Schwaben werden ja auch immer also
nee, wir sind
so
das Radio.
Vorgeführt. Ja, also aber so vorgeführt. Und das ist schon, seitdem ich hier wohne, ich
also
verstehe
jetzt,
sie ein bisschen.
Ihr ziert euch jetzt aber schon so ein bisschen. Ne? Mit ja. Also weiß ich nicht, ein Bayer, der hätte jetzt schon anderthalb Stunden auf Bayerisch.
Ja, aber die kriegen, der hörst du es auch bei, wir haben ja ein paar Bayern in der Redaktion, ja, bei denen die
deshalb,
die haben,
ich komme nicht ohne Gründe auf dieses Beispiel.
Die haben da auch irgendwie weniger Scheu.
Die denken auch, dass jeder das versteht.
Ja, Uwe, also du kannst ja nur...
Ja, ich bin verstumme.
Man hört so leicht ein bisschen bei dir bei den Vokalen.
Ja, die sind ein bisschen verkürzt manchmal.
Verkürzt, ja.
Garten.
Ah, kann ich noch kurz eine E-Mail...
Ja, kannst du noch lesen.
Also es hat jemand geschrieben, Christoph hat uns geschrieben, das Kokettieren mit Unwissenheit über wirtschaftliche Zusammenhänge ist nicht auszuhalten. Wir wissen nicht, wie viel wir ausgeben, weil wir mit der Karte bezahlen, ob wir taub wären und so weiter und so weiter. Ihr wisst nicht, was Geld ist. Ihr wundert euch über Medienberichterstattung über Verluste in Frankfurt. Das könnt ihr eigentlich nur, weil ihr für nichts Milliardenbeträge aus Zwangsgebühren... Weil wir Milliardenbeträge aus Zwangsgebühren erhalten und so weiter. Ich empfinde eure Beiträge heute zu diesem Thema als widerlich.
Dann empfehlen wir, die Beiträge von heute nochmal nachzuhören und nicht die Redaktionskonferenz, weil da ging es ja wirklich um einen privaten Ausblick. Trotzdem vielen Dank für diese Kritik und wir gehorchen jetzt sofort und hören auch auf.
Genau, wir gehen jetzt nach Hause.
Zu Gast waren Uwe Seil und Tobias Ortmanns, Redaktions- und Programmleiter von Horaz, dem Hochschulradio in Stuttgart. Anja Stöcker war dabei, Christian Schmidt von den Nachrichten in der Technik, Christoph Buchheim, ich bin Lena Lotte Stark und morgen gibt's wieder eine Redaktionskonferenz. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.